Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sie spendet ein Monatsgehalt für Abtreibungen in Österreich und das sagt schon vieles aus, dass es da einige Probleme gibt. Aber natürlich werde ich auch die grüne EU-Abgeordnete zu dieser Rekordhitze befragen. Sie ist ja ehemalige Klimaaktivistin, sie ist es wahrscheinlich auch immer noch. Und damit hallo Lena Schilling.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich fange als Erste mit den Abtreibungen an, komme dann aber zu dieser enormen Rekordhitze, weil wir da wirkliche Warnungen haben. Und Sie sind ja da Spezialistin auf dem Gebiet. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass Sie ein Monatsgehalt für Abtreibungen spenden. Jetzt werden sich viele denken, warum spendet die Geld für Abtreibungen? Wollen Sie Abtreibungen befördern?
Also ich spende jedes sechste Gehalt, das ich bekomme. Das habe ich angekündigt im Wahlkampf und mache das natürlich auch. Und für mich ist so eine, oder ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, Frauengesundheit ist gerade einfach ein großes Thema. Und für mich gehören Schwangerschaftsabbrüche oder Abtreibungen eben da dazu, weil wir in einer Situation sind in Österreich, wo, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch braucht, und das ist, ich glaube, wirklich für niemanden eine leichte Entscheidung,
das glaube ich auch,
ist der Zugang dazu extrem schwierig. Das bedeutet zum Beispiel, dass so ein durchschnittlicher Schwangerschaftsabbruch, den muss man meistens privat zahlen, in ganz, ganz seltenen Fällen wird er gezahlt, kostet über 600 Euro. Jetzt ist es oft so, wenn man sich anschaut, die verschiedenen Fälle, warum Frauen sich dazu entscheiden, okay, ich muss abtreiben, ich kann dieses Kind gerade nicht bekommen, ist es vielleicht, wenn man alleinerziehend ist, vielleicht, wenn man noch in der Schule ist, vielleicht, weil es sich gerade einfach nicht ausgeht.
Und da sind 600 Euro viel Geld.
Und da sind 600 Euro super viel Geld. Und jetzt gibt es eine NGO, Changes for Women, die machen das seit 7 Jahren jetzt, dass die Frauen finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, aber auch Beratungsgespräche und denen helfen und die ehrenamtlich begleiten, um das zu machen, was der Staat Österreich nicht macht, nämlich Frauen in einer ganz schwierigen Situation zu helfen.
Ich bin bei Ihnen, dass das so wenig passiert, ohne dass da irgendjemand, und ich glaube auch, dass das nicht Ihr Ziel ist, dass man da Schwangerschaftsabbrüche forciert, sondern es geht nur um die, die das halt wollen oder brauchen. Ja. Es gibt ja unterschiedlichste Gründe, dass man das ermöglicht und verhindert, dass die zu Kurpfuschern gehen, wo es vielleicht günstiger ist und dann richtig gefährlich. Aber die Frage muss ich Ihnen schon stellen, die Grünen waren ja in der Regierung. Warum hat man damals nicht geschaut, dass man da gewisse Grundstrukturen schafft, um das zu erleichtern? Also erleichtern im Sinn von finanziell erleichtern.
Ich glaube, die ehrliche Antwort darauf ist, weil es keine Mehrheit dafür gab mit einer ÖVP. Das muss man so sagen. Ich war damals nicht in der Regierung, das ist, was ich jetzt annehme. Aber also auch, warum wir das jetzt aktuell als Thema festgelegt haben, da gibt es ja einen europäischen Bezug auch. Es gab eine ganz große Bürgerinitiative, die haben 1,2 Millionen Menschen unterschrieben, wo es darum ging, Schwangerschaftsabbrüche leistbarer und leichter zugänglich zu machen. Jetzt gibt es ein neues Mittel, nämlich hat die Kommission gesagt, man kann aus dem Europäischen Sozialfonds Gelder nehmen, um Frauen Schwangerschaftsabbrüchen zu unterstützen. Und das, was Sie gesagt haben, das ist mir ganz wichtig. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass irgendeine Frau abtreiben muss oder soll. Aber in den Fällen, wo diese schwere Entscheidung gefallen ist, aus guten Gründen, und wir kennen die Gründe nicht, aber da muss es Hilfe geben. Und also ich glaube, das ist einerseits, was europäisch jetzt gemacht wurde, das soll Österreich in Anspruch nehmen. Das ist auch ein Appell. Und das Zweite ist natürlich, wenn man sich die EU-Staaten anschaut, gibt es ganz unterschiedliche Regelungen zu, wie mit Abtreibungen umgegangen wird. Zum Beispiel in Niederlanden oder Schweden gibt es einen sehr viel liberaleren Zugang. Bei uns stehen Schwangerschaftsabbrüche noch immer im Strafgesetzbuch, auch wenn man sie durchführen darf, unter Bedingungen.
Sie wissen, in den USA gibt es sogar quasi Bestrebungen, das Ganze zurückzunehmen und noch mehr zu erschweren. Fürchten Sie das auch für Europa und Österreich?
Ich glaube, es ist die Frage, wer in der Regierung ist. Und das muss man auch ganz offen sagen. Also das, und vor allem muss man sich zuerst anschauen, was die Konsequenz dessen ist und sich dann überlegen, ob das eigentlich eine gute Idee ist. Wenn man sich Texas anschaut, wo das jetzt verschärft wurde, gibt es sehr viel mehr Frauen, die dann an gesundheitlichen Problemen leiden oder sogar sterben.
Weil sie zu Kurpfuschern gehen.
Und das ist, ich finde, das ist auch die absurde Thematik da dran. Wir haben da lange nicht drüber geredet, aber selbst meine Oma hat mir von sogenannten Engelmacherinnen erzählt vor vielen Jahren. Das heißt, es ist nichts, das dass jetzt sich irgendwie neue Leute überlegt haben, sondern das ist was, das passiert immer. Und deswegen muss man dafür einen sicheren Weg schaffen. Und das stimmt, Leute wie Donald Trump sagen, ein Frauenleben ist mir egal, ist mir weniger wert. Und diese Tendenz darf es in Europa nicht geben. Wir haben aber gesehen, dass zum Beispiel Polen, wie es da eine rechte Regierung gab, da gab es ja auch unfassbare Proteste von Frauen dagegen, diese Dinge dann auch zurückschrauben wollen.
Stimmt.
Und diese Entwicklungen kann es jederzeit geben. Deswegen vielleicht jetzt eher ein progressiver Schritt.
Schauen wir, kommen wir zu einem anderen Thema, das sehr, sehr viele Menschen derzeit bewegt, nämlich diese Rekordhitze. Jetzt weiß ich schon, dass Sie als ehemalige und noch immer Klimaaktivistin immer vor dem Klimawandel gewarnt haben. Aber jetzt wird es natürlich einige geben, die sagen, naja, aber gab es nicht immer schon so heiße Sommer?
Man kann sich das nach jeder Statistik anschauen. Die Hitzetage werden mehr. Es gibt mehr sogenannte Tropennächte, das heißt Nächte, wo es über 20, 25, 30 Grad kriegt. Und das gibt es in verschiedenen Abformungen. Nein, es war nicht immer so heiß. Und leider, und das ist ja auch, was ich mit Bedauern feststellen muss, das wird trotzdem einer der kühlsten Sommer sein, die wir erleben werden, weil es wird einfach jeden Sommer ein bisschen heißer werden. Wir werden mehr von diesen extremen Dürren und Fluten sehen. Und was die extreme Hitze bedeutet, können wir gerade alle erleben. Und ich meine, jetzt sind wir agil, aber wenn das eine ältere Person betrifft, wenn das Kinder betrifft, ich habe mir heute die Schlagzeilen angeschaut zu der Diskussion um hitzefrei und ob es da irgendwie hitzefrei geben soll oder nicht. Und wir müssen uns
anpassen. Sollte man den Schulen hitzefrei geben, weil für Sonntag ist sogar in Wien 40 Grad angesagt und es gibt so große Warnungen wie selten zuvor.
Ich glaube, da kann man sich einfach anschauen, wie Länder, in denen die Temperaturen immer höher waren, damit umgehen und sich überlegen, wäre das für uns nicht auch schlau. Also ja, in hitzefrei macht sicher in Fällen Sinn und dafür muss man aber erstmal eine Gesetzeslage schaffen, das ist auch klar. Aber die kann man ja schaffen. Wir müssen damit umgehen lernen, dass die neue Realität in der Klimakrise, solche Hitzemonate und Wochen auch bedeuten, dass sich unser Leben verändert. Das bedeutet das zum Beispiel auch für Menschen, die auf Baustellen arbeiten. Also ich habe zu Hause gerade in meinem Wohnhaus wird am Dach was repariert und die können die meiste Zeit nicht arbeiten, weil es einfach zu heiß ist. Und ab 30 Grad dürfen sie nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen unsere ganz viele verschiedene Teilesektoren anders denken, weil über 30, 35, 40 Grad kann sich niemand mehr konzentrieren. Jedenfalls keine 6, 8 Stunden am Stück.
Deswegen gibt es ja auch in südlichen Ländern schon seit jeher die Siesta, damit man das eben unterbricht und dann am Abend, wo es kühler ist, vielleicht ein bisschen dazu arbeitet. Grundsätzlich auch da, wie sehen Sie da die Stimmung? Es gibt ziemlich viele, die sagen, die quasi das Rekorddefizit, in dem wir uns derzeit befinden und das das Sparpaket nötig gemacht hat, hatte auch mit der Politik der Grünen zu tun, mit zu viel Förderungen Richtung Ökowandel.
Ich glaube, zu viel Förderung in Richtung Ökowandel, das ist eine schwierige Diskussion. Ich glaube, man kann auf jeden Fall darüber reden, was beim Budget wie falsch gelaufen ist und wer Verantwortung trägt. Ich glaube, das machen alle zu Genüge. Ich werde mich in dieser Debatte nicht einmischen.
Dass Schwarz-Grün eine Verantwortung trägt für das Budgetdefizit, steht außer Streit.
Nein, natürlich steht das außer Streit. Ich glaube, nur trotzdem die Frage ist ja, wer hatte den Finanz- und Wirtschaftsminister, wer ist seit 30 Jahren in der Regierung und verantwortlich für diese Lage. Zu diesen Öko-Forderungen, Förderungen, und das ist schon auch was, das mich beschäftigt, wie man das anders oder besser bauen kann, weil das sind ja im Grunde Investitionen in die Zukunft. Also wenn wir jetzt anschauen, Energiekrise zum Beispiel, dass wir sehr viel Subventionen in erneuerbare Energien stecken, die dann billiger sind und ins Stromnetz eingespeist werden, macht ja total Sinn, auch geopolitisch und langfristig in einem Investitionsgrad. Dass man sich überlegt, dass wir zum Beispiel diese ganzen Energiesysteme, aber auch Verkehrssysteme umstellen müssen, das macht alles Sinn. Ich glaube, und das ist auch immer die Frage, wofür nehme ich wie viel Geld in die Hand? Und ich glaube nicht, dass die Ökomaßnahmen der letzten Regierung für das Budgetdefizit verantwortlich sind. Da könnten wir über ganz andere Töpfe, Fonds und Krisen reden. Genau, ich glaube, die eine Sache, die ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir uns anschauen, wir haben nämlich genau dazu eine Studie mit der Sigrid Stagel, bei der Sigrid Stagel beauftragt, einer Ökonomin an der Wirtschaftsuni, und haben uns angeschaut, was es kostet, nichts zu tun in der Klimakrise. Und ich kann verraten, es kostet wesentlich mehr. Also es gibt die Entscheidung nicht, wir geben Geld aus, um Klimawandelanpassung, Klimakrisenanpassung zu machen, oder kein Geld, sondern es gibt die Möglichkeit, wir investieren jetzt oder wir zahlen dann sehr, sehr viel. Und das sehen wir jetzt in der Infrastruktur schon bei Fluten, wie es das in Niederösterreich ganz viel weggeschwemmt hat. Wenn wir jetzt schon, was die Hitze auch mit unserem Infrastruktursystem macht etc. Also ich würde mir in der Debatte wünschen, dass wir uns das, die langfristige Rechnung anschauen und dann mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen.
Mhm. Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass die Grünen die Menschen überfordert haben. Das vielleicht zu wenig erklärt haben, ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich finde das schwierig, weil ich mir nicht sicher bin. Ich würde es gern wissen. Also es ist auch ein Aufruf an alle Leute, die da zuschauen. Ich finde das ja total spannend, auch zu sehen, was hätten die Grünen anders machen sollen. Ich war damals noch nicht in der Partei. Das ist immer die schwierige Zwischenrolle, in der ich bin. Aber ich glaube trotzdem, das, was sicher ein Kern ist, ist, dass man Politik mit Empathie und Herz machen muss. Und das ist auch was, das ich mir irgendwie immer vorgenommen habe, nachdem ich nicht aus diesem Parteiapparat komme eigentlich, sondern es geht ja darum, dass wir die beste Politik für die Menschen im Land machen. Und ich bin schon von Sachen überzeugt. Aber ich glaube auch, dass das, was wir besser machen wollen und können, ist, dass es um Menschen geht und nicht um nur irgendwelche naturwissenschaftlichen Phänomene.
Mhm. Und weil es nicht nur um naturwissenschaftliche Phänomene geht, frage ich Sie ganz zum Schluss noch was Persönliches. Als Frau darf ich das. Ihre Beziehung zum, ich glaube jetzt mittlerweile Ex-Chef der Grünen EU-Fraktion hat für Schlagzeilen gesorgt. Bewusst, unbewusst.
Also wenn das bewusst gewesen wäre, wäre es wirklich quasi ungeschickt.
Ich weiß, er wurde das zwangsgeoutet und wäre er sonst nicht zurückgetreten?
Also vielleicht zur ersten Reihe nach, beantworte die Frage gerne. Das Erste ist, wir sind in einer Beziehung und manchmal verliebt man sich in wen und das passiert. Mhm. Und dann ist es aber natürlich so, in einer politischen Fraktion, was mir auch wichtig und uns beiden wichtig, transparent damit umzugehen, weil wir natürlich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und es wäre unehrlich gewesen, das zu verschweigen. Dementsprechend war der Weg damit, das den Kollegen mitzuteilen, dass das in den Medien steht und rausgeht,
war nie der Plan. Na gut, aber Lena Schilling, so erfahren sind Sie mittlerweile, dass Sie wissen, wenn man das mehr als 2, 3 Leuten sagt, dass es früher oder später in den Medien steht.
Das war ein Risiko, das wir in Kauf genommen haben. Es war aber kein Wunsch und ich hätte auch, also ich würde auch lieber über politische Inhalte als meinen Partner reden. Ich versuche auch mein persönliches Leben recht aus der Politik zurückzuhalten, weil ich auch das Gefühl habe, das hat nicht den Platz. Und mein Privatleben, auf das muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich.
Da bin ich bei Ihnen, deswegen habe ich Ihnen die Möglichkeit gegeben, über ganz viele Inhalte zu reden, aber dadurch, dass er nun mal der Leiter der EU-Fraktion der Grünen war, ist das natürlich schon hochpolitisch. Wäre es irgendein Partner gewesen, hätte ich Sie sicher nicht darauf angesprochen. Aber Lena Schilling, vielen Dank für dieses Interview und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.